Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, der Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze.
Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Am 18. September war es endlich soweit. Der mit Spannung erwartete Referentenentwurf des Sanierungsrechtsfortentwicklungsgesetzes, dessen integraler Bestandteil auch das sogenannte StaRUG, das Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz ist, wurde vom BMJV veröffentlicht. In den Folgetagen konnten wir bereits eine sehr rege und auch breite Diskussion in der Fachöffentlichkeit beobachten. Der dabei doch recht umfassende Regelungsgehalt des Gesetzes und weiterer Bestimmungen, insbesondere der Insolvenzordnung, hat dann doch einige überrascht, ob dem BMJV mit diesem ersten Aufschlag bereits der große Wurf gelungen ist oder ob es noch Änderungs- und Ergänzungsbedarf mit Blick auf einzelne Regelungen gibt, wollen wir mit unserem heutigen Gast, dem Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Freshfields Brockhaus Deringer, Herrn Dr. Lars Westphal, besprechen. Lars, herzlich willkommen hier bei uns bei Restruct Law.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt.
Ja, Lars, wir haben heute, glaube ich, eine ganze Menge zu besprechen. Es ist ja doch ein sehr umfangreiches Paket, was hier das BMJV vorgelegt hat. Und deswegen werden wir hier also aus unserem heutigen Gespräch eine Doppelfolge machen, worauf wir uns auch schon sehr freuen.
Lars, wir freuen uns sehr, dass wir heute im Berliner Büro von Freshfields sein dürfen. Du hast studiert in Freiburg und London und hast dich dann für das schöne Dresden entschieden und bist dort an den Lehrstuhl von Professor Lücke gegangen. Hast dort als, wie wir gerade erfahren haben, erster Assistent der Fakultät angefangen und hast die Neugründung damals unter anderem mitbegleitet. Du bist seit 2003 Partner im Hamburger Büro von Freshfields und bist dort zuständig für die Restrukturierungs- und Insolvenzpraxis. Du warst mit deinem Team an zahlreichen Restrukturierungen und Insolvenzen in Deutschland beteiligt in den letzten Jahren. Unter anderem hast du Niklas Berggrün beim Erwerb der Warenhauskette Karstadt aus der Insolvenz beraten. Du hast Kreditgeber bei Primacom beraten, dem wahrscheinlich ersten nicht konsensualen Debt-Equity-Swap in Deutschland. Außerdem zieren deinen Track-Record die Verfahren Conergy, Praktika, Germania, Unista, um nur einige wenige zu nennen. Zuletzt warst du auch beim Reisekonzern TUI in der Restrukturierung von Anleihen tätig, im Zusammenhang mit der Aufnahme von Corona-Hilfen. Du wirst bei Juve als der führende Name der Restrukturierung benannt und bist Gründungs- und Vorstandsmitglied der TMA. Und darüber hinaus auch Mitglied der Sachverständigengruppe des Bundesjustizministeriums. Wir freuen uns sehr, dich hier zu haben. Und wie für alle unsere Gäste gibt es jetzt 4 Fragen.
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
Als zugelassener Anwalt arbeite ich seit inzwischen schon über 23 Jahren in der Restrukturierung, also seitdem ich bei Freshfields damals noch Brockhaus angefangen habe. Habe mich allerdings schon vorher mit dem Thema beschäftigt, noch während der Ausbildung. Der Status war die Teilnahme an einem Seminar in Freiburg zum Stand der Insolvenzrechtsreform. So schließt sich dann so ein bisschen der Kreis, also so ging das alles bei mir los und dann war ich in der Ausbildung beim Insolvenzverwalter, war bei Herrn Balz auch eine Zeit lang, dem Vater der Insolvenzordnung und habe natürlich im Insolvenzrecht promoviert, also es reicht weit zurück.
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Ja, verschiedenes. Wahrscheinlich, auch wenn es ein bisschen klischeehaft ist, ist es nach wie vor so, dass wenn man in eine Sanierung von einem Unternehmen involviert ist und seinen bescheidenen Beitrag als Anwalt leisten kann, dass die Sanierung gelingt und Arbeitsplätze gerettet werden, das ist nach wie vor für mich auch ein Antrieb dessen, was ich tue. Das ist vielleicht das Erste. Das Zweite ist, dass ich finde, es ist eine interessante Mischung, jedenfalls so wie wir das betreiben, zwischen juristischem Tiefgang und Pragmatismus. Juristischer Tiefgang deshalb, weil wir immer wieder, gerade wenn wir juristisches Neuland betreten haben, natürlich auch tief bohren mussten, einerseits. Andererseits aber auch Pragmatismus, denn in der Restrukturierung muss man auch mal 5 gerade sein lassen können und die Ärmel hochkrempeln können. Und diese Mischung aus beiden, die hat eigentlich für mich immer den großen Reiz ausgemacht. Und dann vielleicht zuletzt finde ich die menschliche Komponente nach wie vor sehr spannend, insbesondere wenn Geschäftsführer oder Vorstände das erste Mal in der Krise mit so einer Thematik zu tun haben, dann ist es immer wieder interessant zu sehen, wie unterschiedlich sie mit dem Thema umgehen. Und dann ist es eben auch reizvoll, aufgrund seiner eigenen Erfahrung dann den eigenen Beitrag leisten zu können.
Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
Ja, auch ich sage natürlich, dass ich nicht stolz bin auf das, was ich gemacht habe. Aber was würde ich sagen, es hat schon eine ganze Menge erfolgreicher Fälle gegeben. Das ist so, das hat sehr viel Spaß gemacht. Insbesondere die Fälle, und da gab es tatsächlich einige hast du ja eben schon genannt, wo ich schon meine, dass wir auch tatsächlich Neuland betreten haben. Das sind eben so Fälle wie der erste Debt Equity Swap von ausländischen Instrumenten. Das sind Fälle wie Ihr Platz, den hattest du nicht erwähnt, den fand ich eigentlich immer ganz spannend, weil das so der erste gläubigerfinanzierte Insolvenzplan in Deutschland war. Ich habe mit meinem Partner Richard Tett diesen Trend wahrscheinlich losgetreten, über Schemes deutsche Unternehmen zu sanieren. Wobei das Verdienst eigentlich eher meinem Partner Richard Tett gebührt als mir, aber immerhin war ich mit dabei. So, das sind so die Fälle, die Spaß gemacht haben. Und was bis heute auch Spaß macht, und deshalb sitzen wir vor allem auch hier zusammen, ist Teil einer sich entwickelnden Restrukturierungs- und Insolvenzlandschaft gewesen zu sein oder auch zu sein, insbesondere mit gesetzlichen Neuentwicklungen. Also ich habe ja schon von der Insolvenzrechtsreform berichtet, da war ich aber eher so sehr entfernter Zuschauer. Aber das ESOG war natürlich schon eine sehr relevante Entwicklung und der präventive Rahmen jetzt natürlich erst recht. Das fand ich schon immer sehr spannend.
Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
Ja, eine große, konkrete Entscheidung kann ich so eigentlich gar nicht benennen, weil ich schon finde, dass das, so wie ich es gemacht habe, ich es wahrscheinlich auch alles in allem wieder so machen würde. Was man sicherlich im Laufe der Zeit lernt, und das gilt auch für mich, ist, etwas mehr Distanz zu bekommen. Also gerade als junger Anwalt, gerade in der Sanierung, jedenfalls ging mir das so, versucht man dann immer jeden Fall irgendwie auch unbedingt zum Gelingen zu bringen. Man neigt auch dazu, mangels Erfahrung, das, was einem die Mandanten sagen, auch mehr für bare Münze zu nehmen. Und über die Zeit lernt man, ein bisschen mehr kritische Distanz zu bekommen und vielleicht auch im richtigen Moment dann die Mandanten auch zu sagen, vielleicht bis hierher und nicht weiter. Und indem ich das so sage, klingt da natürlich auch so ein bisschen mit, dass es eben manchmal schon auch so Grenzerfahrungen gab.
Lars, sind mit dem Referentenentwurf zum Starog deine persönlichen Erwartungen an den präventiven Rahmen erfüllt oder vielleicht sogar ein Stück weit übererfüllt worden?
Sie sind tatsächlich übererfüllt worden. Ich war ja oder bin, wie du es ja vorhin auch gesagt hast, Teil dieser Gruppe, die vom Bundesjustizministerium angehört worden ist über die Zeit, sodass man schon immer so einen gewissen Eindruck bekommen konnte. Aber zuletzt ist es ja auch dank Corona, hat es keine Treffen mehr gegeben. Insofern waren wir alle sehr gespannt, was jetzt kommen würde. Ich bin tatsächlich überrascht. Meine Erwartungen sind überertroffen, obwohl ich schon gehofft hatte, dass wir einen mutigen Entwurf bekommen, und den haben wir auch bekommen. Also ich glaube, wir haben eine ganze Menge Elemente da drin, mit denen wir in der Praxis gut arbeiten können. Und ich glaube, dass das auch ein international wettbewerbsfähiges Gesetz werden würde, wenn es denn so auch tatsächlich umgesetzt wird.
Wir werden ja gleich noch tiefer einsteigen, aber um vielleicht vorweg so einige Sachen vielleicht zu nennen, welche Themen stechen da für dich besonders heraus, was die Übererwartung betrifft?
Uns ging es ja, also uns heißt insbesondere denjenigen, die vor allem auch mit größeren, internationaleren, komplexen Fällen zu tun haben, ging es vor allem auch darum, dass wir ein Regelwerk bekommen, das verhindert, dass wir mit diesen Fällen nach England gehen müssen oder vielleicht zukünftig nach Holland. Mhm. Und ich glaube, dass in diesem Gesetz, so wie ich es lese, in dem Entwurf, eigentlich all die Regelungen drin sind, die man braucht, um diese Restrukturierung, wie sie typischerweise aussehen, auch tatsächlich umsetzen zu können. Das reicht von einem, wie wir immer so schön sagen, amend and extend. Mhm. Da steckt eine ganze Menge drin bei einer komplexen Situation, bis hin zum Debt Equity Swap. Das ist alles möglich, und das ist, glaube ich, wahrscheinlich das Entscheidende für mich. Was mich aber auch sehr überrascht hat, auch wenn es in der Richtlinie schon angelegt war, ist der Shift of Duties. Da sollten wir sicherlich auch nochmal drüber reden, aber das ist schon fundamentale Regelung, die da mal eben so reingerutscht ist. Wie gesagt, es war in der Richtlinie angelegt, aber es stand im Ermessen des nationalen Gesetzgebers. Ich halte das für eine ganz, ganz wichtige Regelung, aber das ist eben etwas, was mich schon so ein bisschen überrascht hat, dass es da so prominent und so deutlich in, ich glaube, Paragraph 2 steht.
Wir haben ja verschiedene Dinge, die sich durchaus etwas deutlicher ändern. Der Gesetzgeber, glaube ich, hat auch einen ganz anderen Schwerpunkt gelegt. Was mich vorab noch interessieren würde, du hast sicherlich auch schon das ein oder andere Gespräch mit Mandanten geführt, in ausländische Investoren. Wie ist da die Reaktion?
Ja, wir haben schon einige Gespräche geführt, wobei wir, das muss ich schon sagen, auch immer noch dabei sind, das Gesetz zu verstehen. Man liest ja sehr lange, wenn man auch die Begründung liest. Aber tatsächlich ist es so, dass die sich natürlich primär auch leiten lassen von dem, was wir denen berichten. Und das, was wir denen berichten, lässt die Mandanten schon auch hoffnungsfroh sein. Wir haben auch tatsächlich Fälle, bei denen wir uns vorstellen könnten, wenn es schnell zu einer Umsetzung kommt, dass wir dann auch dieses Gesetz so anwenden. Und die ausländischen Investoren in London, die im Zweifel in den nächsten Jahren sehr viele Forderungen von den Banken kaufen, die finden das natürlich auch spannend.
Das glaube ich auch. Wird es da auch, sage ich mal, Geschäftsmodelle oder Überlegungen geben, die wir heute vielleicht in Deutschland noch gar nicht so sehen, die wir jetzt so aus dem angloamerikanischen Raum, sage ich mal, bekommen werden? Oder kennen wir das eigentlich alles schon?
Ich glaube nicht, dass es großartig neue Geschäftsmodelle geben wird. Was es, glaube ich, geben wird, ist, dass insbesondere die Fonds, die ich übrigens nicht Hedgefonds nenne, sondern Opportunity Fonds, das ist für mich nochmal ein Unterschied. Hedgefonds sind eigentlich eher so ein bisschen, sagen wir mal so, trading-orientiert. Mhm. Die Opportunity Fonds, mit denen wir zu tun haben, die kaufen ja Forderungen auf, um dann auch zu restrukturieren. Und das macht ja auch nur Sinn, wenn die Restrukturierung gelingt. Die haben nach meiner Beobachtung in den letzten Jahren weniger gekauft, weil die Preise, die Banken aufgerufen haben, zu hoch waren. Und wenn sie es getan haben, dann war es doch sehr schwierig, tatsächlich auch so eine Restrukturierung umzusetzen, jedenfalls so, dass es eben auch wirtschaftlich erfolgreich war unterm Strich. Ich glaube, das wird sich ändern. Ich glaube, da wird jetzt schon nochmal wieder ein bisschen Schwung in dieses Geschäft in Anführungszeichen
Schwung
kommen.
Auch in Richtung von mehr auf Konfrontation und auf Auseinandersetzung auch?
Naja, also das sind ja keine Investoren, die ständig mit Samthandschuhen rumlaufen, aber tatsächlich, und das meine ich jetzt auch ganz gar nicht tendenziös, die Opportunity-Fonds, mit denen wir arbeiten, die leisten immer einen sinnvollen Beitrag zur Restrukturierung. Und dazu gehört natürlich dann auch, gegebenenfalls, insbesondere wenn der Gesellschafter aus dem Geld ist, dass man auch mit dem Gesellschafter entsprechend umgehen muss. Und dazu gibt der Rahmen ja auch die nötigen Instrumente. Mhm. Also ich glaube, es wird nichts Neues geben, kein neues Geschäftsmodell, aber es wird Schwung da reinkommen.
Was aber letztendlich, Lars, bedeutet das jetzt für die Banken und Sparkassen, die sich ja, zumindest ist das unsere Wahrnehmung bisher in der Diskussion, noch ein Stück weit zurückgehalten haben? Ich glaube, da wird wohl einiges zu erwarten sein. Aber müssen die sich jetzt warm anziehen mit diesem Verfahren?
Ja, ich bin gespannt, wie sich die Banken und auch die Sparkassen zu diesem Verfahren aufstellen. Natürlich haben wir im Laufe der letzten Jahre ja auch viel mit Bankenvertretern gesprochen, die waren ja auch in der Kommission vertreten. Ich glaube, dass wahrscheinlich so ein bisschen zwei Herzen in der Brust von Bankenvertretern pochen. Einerseits wird man wahrscheinlich sagen, wenn es jetzt ein Instrument gibt, mit dem wir eine sinnvolle Sanierung umsetzen können und uns eine obstruierende Minderheit nicht im Weg steht, dann ist das sicherlich sinnvoll. Andererseits wird es auch welche geben, und deshalb ist es wahrscheinlich sogar fallabhängig, die sagen, naja, manchmal sind wir eben die Minderheit. Es gibt ja durchaus auch unterschiedliche Sichtweisen dazu, ob eine Sanierung, auch wenn ein Sanierungsgutachten vorliegt, auch tatsächlich erfolgversprechend ist oder nicht. Und dann gibt es eben auch mal Banken, die hohe Positionen halten, die trotzdem unter 25% liegen, die sagen, ich will da eigentlich gar nicht mitmachen. Darum ist das, glaube ich, so ein bisschen, werden die Banken das so ein bisschen differenziert sehen. Aber die Frage geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, was ist denn eigentlich, wenn dann jetzt andere Investoren da sind und wie gehen die mit uns um? Ja, und das ist mit Sicherheit ein Thema, das Banken und Sparkassen umtreiben würden. Nur eine wichtige Beschränkung ist ja die hohe Mehrheitsquote, nicht die 75%. Dadurch ist ja schon mal gewährleistet, dass man hier einen gewissen Schutz hat. Aber man wird sehen, wie sich dann in der Praxis das Ganze entwickelt.
Der Gesetzgeber hat ja offensichtlich so ein paar Prämissen geändert, glaube ich. Zum einen ist er davon abgewichen, sozusagen das bestehende Gesetzeswerk weiter auf Sanierungsfreundlichkeit zu trimmen, also die Insolvenzordnung, sondern er hat gesagt, das hat nicht funktioniert möglicherweise, sondern er hat es jetzt wieder aufgetrennt. Du hast vorhin angesprochen die Einführung der INSO. Vorher hatten wir die Vergleichsordnung, Konkursordnung, Gesamtvollstreckungsordnung. Ist das jetzt eigentlich wieder ein Schritt zurück oder hat dieses Einheitsgesetz, sage ich mal, nicht den Erfolg gebracht, den wir uns alle erhofft haben. Also ich erinnere mich, es war der große Wurf eigentlich, beides zusammenzubringen mit der Insolvenzordnung.
Ja, ich habe ja gesagt, dass ich auch ein bisschen Zeit mit Herrn Balz, dem Vater der Insolvenzordnung, verbracht habe. Da haben wir viel drüber gesprochen. Ich fand dieses Einheitsverfahren mit offenem Ausgang, das fand ich immer, war eine wahnsinnig gute Idee. Und ich glaube, mit so ein bisschen Nachjustieren, das ja auch immer sein muss, weil sich auch die wirtschaftliche Realität weiterentwickelt. Mhm. Die Finanzierungsstrukturen haben sich ja immer weiter verändert, immer komplexer geworden und sie verändern sich heute auch. Heute haben wir mit einem Schwung von Finanzierungen zu tun, die sehen so aus, morgen haben wir mit einem anderen Schwung zu tun. Also so ein Gesetz kann heutzutage gar nicht mehr in Stein gemeißelt sein, sondern muss eigentlich immer auch fortentwickelt werden. Darum finde ich auch dieses Arbeiten an dieser Dauerbaustelle, finde ich geradezu richtig, weil es eben einfach immer schwieriger wird, Gesetze zu schaffen, die so lange wie die Konkursordnung auch tatsächlich halten. Darum, ich fand die Insolvenzordnung eigentlich und fand die Idee immer gut und finde das eigentlich bis heute. Ich war mit dem Thema Schutzschirm nicht so glücklich, weil der Schutzschirm ja eigentlich das Instrument war, diese Forderung nach einem separaten, außerinsolvenzlichen Verfahren abzuwenden. Und deshalb glaube ich, dass, was jetzt passiert, eigentlich nicht eine Kritik an der Insolvenzordnung ist, sondern eine notwendige Ergänzung dessen, was die Insolvenzordnung gar nicht leisten kann, nämlich da, wo die Insolvenz eher Schaden zufügt, eben ein Instrument zur Verfügung zu stellen.
Erstaunlicherweise bleibt uns ja der Schutzschirm erhalten. Das ist eine Frage, die wir heute vielleicht nicht so intensiv diskutieren wollen, aber das hat uns so ein bisschen beim Lesen des Entwurfs jetzt auch gewundert, dass der uns eigentlich erhalten bleibt, weil wir den Anwendungsbereich da jetzt nicht so wahnsinnig groß sehen. Aber lass uns vielleicht so ein bisschen mal auf das, was uns erwartet, was die Zukunft uns bringen wird, schauen. Wenn wir auf den Gesetzentwurf schauen, es gibt ja offensichtlich so verschiedene Eskalationsstufen, die man auch noch in unterschiedlichen Konstellationen sich sozusagen zusammenbauen kann. Also wir haben, glaube ich, das Baukastensystem bekommen oder werden es bekommen, wo ich so mir verschiedene Dinge zusammensuchen kann und so, wie ich sie brauche auch. Also das ist, glaube ich, auch ein Unterschied zu dem, was wir in der Vergleichsordnung hatten. Wir sind, glaube ich, deutlich flexibler, wenn wir das so bekommen, wie schon lange nicht mehr, glaube ich, deutlich flexibler unterwegs. Es gibt einmal die Sanierungsmoderation, die sozusagen das sanfteste Mittel ist, mit der man vielleicht auch einsteigen kann, die vielleicht auch ein Übergang ist zwischen der nämlich dann außergerichtlichen Planerstellung und Annahme, Planannahme oder die nächste Stufe dann die gerichtliche Planabstimmung, Planannahme, auch mit weiteren Mitteln dann, nämlich Moratorium, Vorprüfung, auch ein, wie ich finde, sehr spannendes Thema. Und dann aber halt eben auch, ganz wesentlicher Punkt, auch im Vorfeld ja schon sehr umstritten gewesen, selektive Beendigung von Verträgen. Das sind, glaube ich, so die wesentlichen Bausteine, die wir haben, oder?
Ja, das sind die Bausteine in der Tat. Inwieweit die Sanierungsmoderation eine Rolle spielen wird, das wird sich zeigen. Das ist so ein bisschen versteckt ganz hinten.
Man muss sie vielleicht so ein bisschen vorziehen auch. Ja? Also ich habe mir auch gewundert, dass sie ganz hinten steht.
Ja.
Wir hatten dann auch schon jetzt verschiedene Diskussionen zu der Frage, wann ist sie sozusagen zeitlich eigentlich einzuordnen?
Ja, also ich glaube auch, wie du es eben schon gesagt hast, wahrscheinlich ist es eben im Zweifel auf der Zeitschiene ja eher vorne angesiedelt, dass man damit mal anfängt. Wir würden wahrscheinlich sagen, und wir heißt dann wieder eben wir, die wir hier auch sitzen, die mit diesen Fällen zu tun haben, moderieren müssten wir eigentlich auch selbst können. Wobei natürlich jede Partei, gerade wir sind ja Interessenvertreter und das ersetzt ja auch der Moderation ja auch Schranken. Aber ich glaube, dass man dazu keinen gerichtlich eingesetzten Moderator braucht, sondern dass man sich eigentlich auch einen solchen Moderator suchen könnte. Irgendjemand, der auch anerkannt genug ist, um eben auch zu moderieren. Das haben wir auch immer wieder mal versucht. Das ist nicht ganz einfach, aber ich bin mir eben nicht ganz sicher, wie praxisrelevant, oder das ist falsch gesagt, praxisrelevant ist die Sanierungsmoderation, wird sie sein. Ich glaube aber, dass sie nicht so häufig genutzt werden wird. Aber das ist genau das Spannende an dieser Phase, dass wir das glauben und vielleicht auch in 5 Jahren gesehen haben, das ist das Hauptinstrument des Gesetzes. Ich habe da nur so ein bisschen
Zweifel. Wo würdest du das Hauptinstrument sehen? Oder was ist für dich das Kernelement eigentlich?
Na, für mich ist das Kernelement die gerichtliche Bestätigung des Plans. Denn es besteht natürlich die Möglichkeit, dass man, wenn alle zustimmen, dass der Plan natürlich trotzdem wirksam wird und man keine gerichtliche Bestätigung braucht. Nur das ist relativ unwahrscheinlich, dass wir den Fall erleben werden. Sondern wir werden im Zweifel, um die Wirkung des Plans auch gegen diejenigen auch tatsächlich zu erreichen, die gegen den Plan gestimmt haben, über die gerichtliche Bestätigung zu bewirken. Das heißt, das ist für mich ganz klar das wichtigste Instrument. Die Stabilisierungsmaßnahmen, die wir ja sonst Moratorium genannt haben, die werden sicherlich auch immer wieder mal wichtig werden. weil im Zweifel eben so eine Sanierung auch ein bisschen dauert und da muss man es vielleicht auch eben mal schützen gegen obstruierende Parteien. Also das, glaube ich, wird auch ein wichtiger Bestandteil sein und da würde ich wahrscheinlich noch die Vertragsbeendigung nennen, die du ja eben schon mal angedeutet hast, die ja eine sehr spannende Regelung in dem Entwurf ist.
Das Gesetz wird ja so der Referentenentwurf in der aktuellen Fassung ja mit den Regelungen zur Krisenfrüherkennung, zum Krisenmanagement beginnen, dem, was ja auf dem Frühwarnsystem sozusagen fußt. Als wir uns die Regelung angesehen haben, muss ich sagen, waren wir auch sehr überrascht gewesen, dass es tatsächlich so weitreichend gefasst wird, wobei man fast schon sagen kann, naja, wenn ich ein Frühwarnsystem habe, dann soll das auch entsprechend wirken, indem ich sozusagen dort die Daumenschrauben, will ich sagen, ansetze, dass also das Management gezwungen ist, frühzeitig zu reagieren und frühzeitig bestandserhaltende Maßnahmen einzuleiten. Muss man aber nicht vielleicht sagen, dass die Geschäftsleiter so ein Stück weit überfordert werden mit diesem Thema, weil es setzt ja schon sehr, sehr früh an. Ja, also drohende Zahlungsunfähigkeit, wir sehen das auch vom Planungshorizont her, dass das eventuell hier vielleicht ein bisschen zu viel des Guten an der Stelle schon ist. Oder ist es genau das, was wir eigentlich jetzt brauchen, damit es frühzeitig nach vorne geschoben wird?
Es ist richtig, auch nach meiner Einschätzung, dass der Zeitpunkt sehr früh vorgelagert ist. Die drohende Zahlungsunfähigkeit kann ja eben letztlich schon 24 Monate beginnen, bevor ich ein Ereignis habe, bei dem ich meine, dass ich eben eine große Fälligkeit, mit der ich nicht umgehen kann. Also insofern, ist es, ich sehe das auch so, das ist ein sehr früher Zeitpunkt. Auf der anderen Seite, wenn man zum Beispiel dann mal die Interessen der Gläubiger nimmt, den Aspekt des Shift of Duties, da ist es ja nicht so, dass man dann am ersten Tag auch tatsächlich knallhart diese Interessen bei jeder Entscheidung berücksichtigen muss, sondern das wird ja ein Prozess sein. Das wird sich eben mit zunehmender Dauer und mit zunehmendem Herannahen des Ereignisses wird sich das verdichten. Und genauso ist es, glaube ich, eben auch mit den bestandserhaltenden Maßnahmen. Das wird sich zurechtruckeln müssen, nur ich glaube, so richtig praktisch relevant wird es eben erst im Laufe der Zeit werden. Was aber wichtig ist, ist, dass man eben sehr frühzeitig reagieren kann, wenn man es muss. Ich glaube, nur 24 Monate vor einer großen Fälligkeit wird das im Zweifel trotz des Gesetzes nicht passieren. Aber es wird sicherlich früher passieren, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.
Geschäftsleiter haben sich ja in der Vergangenheit immer schwer getan mit einer, ja, vor dem Hintergrund der Insolvenzordnung frühzeitigen Antragstellung. Glaubst du, dass das im Hinblick auf die drohende Zahlungsunfähigkeit jetzt leichter fällt? Und da spielt auch das Thema Gesichtsverlust eine große Rolle, dass es einem leichter fällt zu sagen, okay, ich habe erst am Ende des Horizonts die 24 Monate, was ja jetzt der neue Planungszeitraum ist, dass sich die Beteiligten da leichter tun, den Weg tatsächlich in den außergerichtlichen Bereich schon zu gehen? Oder bedarf es dafür noch, gerade von uns, wie wir hier sitzen, aus der Praxis noch enorm viel Nachholbedarf in der Beratung, in der Sensibilisierung, um die Beteiligten darauf hinzuweisen, auch die Überwachungsorgane im Übrigen, die ja mit hier genannt werden als Beteiligte, die hier mit draufschauen müssen, um nicht zu haften. Muss da noch viel Arbeit geleistet werden, um die Beteiligten dort hinreichend zu sensibilisieren?
Ich glaube, da muss viel Arbeit geleistet werden. Allerdings ist es eben, und das war ja auch immer unsere Forderung, es ist natürlich was völlig anderes, ein Verfahren oder einen Rahmen in Anspruch zu nehmen, über dem nicht Insolvenz steht. Das heißt, dem ist ja eben nicht dieses, da haben wir auch ja oft drüber gesprochen, dieses Stigma eigen. Und darum glaube ich, dass es den Geschäftsleitern leichter fallen wird, tatsächlich auch frühzeitiger zu reagieren. Das interessante Spannungsfeld wird ja das mit den Gesellschaftern dann eben sein. Nicht? Was sozusagen erlauben mir meine Gesellschafter? Eigentlich kann ich ja ab einem bestimmten Zeitpunkt dann, das bewirkt ja gerade der Shift und auch das, was zusätzlich noch in § 2 steht, kann ich dann unabhängig von dem, was mein Gesellschafter will, ja auch tätig werden. Aber das wird im Zweifel eben erst später der Fall sein. Also ich glaube, ja, man wird natürlich Überzeugungsarbeit leisten müssen. Man muss den Mandanten erstmal dieses Gesetz erklären, gerade in der ersten Phase. Aber ich glaube, der Schritt, so etwas in Anspruch zu nehmen, gerade auch, weil es ja nur so ein modularer Baukasten ist und nicht sozusagen das Verfahren, das ich hier einleite, und weil es kein Insolvenzverfahren ist, wird, glaube ich, dazu führen, dass man das sehr viel leichter in Anspruch nehmen wird als die Insolvenz.
Das ist ja, also gerade, weil du ja sagst, und das sehe ich ja auch so, ist sozusagen mit dem Herannahen des drohenden oder der drohenden Zahlungsunfähigkeit nehmen ja, sagen wir mal, verschieben sich meine Pflichten. Also am Anfang habe ich da gar nicht so viel. Und da passt ja aber auch ganz gut rein. Dann kann ich meinetwegen auch mit so einer Sanierungsmoderation vielleicht möglicherweise erstmal einsteigen, ohne jetzt den Gesellschafter zu fragen oder dessen Zustimmung zu haben, besser gesagt. Und also ich glaube, da legt ja das Gesetz auch so ein bisschen dann auch Wert drauf, diese unterschiedlichen Eskalationsstufen, sage ich mal, dann dort auch anpassen zu können. Auch das, glaube ich, korrespondiert miteinander, die beiden Dinge.
Ja, das sehe ich auch so. Das ist schon bewusst so angelegt, dass man, wenn man denn frühzeitig anfangen will, dass man dafür eben auch die Instrumente hat, die eben vielleicht noch gar nicht so weitgehend sind. Das wird sich aber dann zeigen, das ist ja immer fallabhängig. Es kann ja auch sein, dass sich 24 Monate eben sehr klar schon herauskristallisiert hat, dass es überhaupt keine Lösung geben wird. Dann muss man eben auch früh anfangen und dann muss man eben gucken, welches das richtige Instrument ist. Aber nochmal, ich glaube, dieser Instinkt, eher später anzufangen, vielleicht weil man denkt, erstens, ich habe ja doch noch Möglichkeiten oder aber auch die Geschäftsentwicklung kann sich ändern. Wir leben ja in einem sehr volatilen Umfeld, wird dazu führen, dass man eben doch nicht so früh anfängt. Das ist auch okay, aber ich glaube, das Gute an dem Gesetz ist eben, wenn man möchte, dann kann man eben auch früh loslegen.
Dieses Verhältnis zwischen Eigentümern und Management ist ja auch ein Bereich gewesen, wie wir ihn kennen, aus dem Stakeholder-Management sozusagen, um dieses Spannungsfeld, was sich da auftut, entsprechend besser in den Griff zu bekommen. Das sind ja so typische Aufgaben gewesen, die eigentlich, wenn wir uns die bisherigen Sanierungsverfahren ansehen, die Rolle des CRO zugeschrieben waren, des Chief Restructuring Officers. Ist dieses Spannungsfeld zwischen Eigentümern, und das bringt ja die Regelung hier von § 2 Absatz 1 Satz 3 des Staruk ja zum Ausdruck, wonach gegenteilige Weisungen und Beschlüsse unbeachtlich sind für das Management, muss man an der Phase nicht dann doch schon ansetzen und sagen und entscheiden, hole ich mir jetzt einen privaten, sage ich mal, selbst ausgesuchten Mediator, Moderator, oder ist es denn nicht dann doch das Einfallstor für die Sanierungsmoderation?
Ja, ich glaube, dass der erfahrene CRO, der wusste bisher schon damit umzugehen und der weiß das auch in Zukunft. Und es ist völlig richtig, dass das Spannungsfeld, was vielleicht in manchen Fällen in der Vergangenheit eigentlich primär zwischen den Gläubigern einerseits und den Gesellschaftern andererseits bestanden hat, dass sich das jetzt so ein bisschen verlagert, wohl möglich, auf das Verhältnis zwischen Geschäftsführung oder Vorstand und Gesellschaftern. Denn da ist dann letztlich die Diskussion auszutragen, ob tatsächlich eine solche Hilfe in Anspruch genommen wird, die ja eben dann auch dazu führen kann, dass der Gesellschafter am Ende des Tages seine Beteiligung verliert. Was übrigens auch völlig richtig ist, es gibt ja auch immer so eine Diskussion, ist das eigentlich überhaupt angemessen? Gerade wenn wir uns über diese ganzen Zombie-Unternehmen unterhalten, was auch immer das genau ist, aber ich glaube, eines steht fest, das, was wir unter Zombie-Unternehmen verstehen, das sind welche, wo die Gesellschafter längst aus dem Geld sind und wo die Gläubiger längst die wirtschaftlichen Eigentümer des Unternehmens sind. Und deshalb ist es völlig richtig, dass die Geschäftsführer in solchen Fällen auch die Möglichkeit bekommen, den Sanierungsversuch rechtzeitig zu beginnen. Und jetzt haben sie auch das Instrument. Das ist natürlich schwer, gesetzlich einen solchen Versuch gegen den Gesellschafter auch abzusichern. Ja, man könnte ja auch den Geschäftsführer abberufen. Das ist ja immer noch so ein bisschen die Ultima Ratio. Aber das hat dann natürlich auch wiederum Haftungsfolgen für den neuen Geschäftsführer. Es ist schon alles, finde ich, mit sehr viel Augenmaß, ist hier der Versuch unternommen worden, und das musste man ja, weil man die Gesellschafter mit einbezieht, diesen Versuch auch zu schützen vor den Gesellschaftern.
Flankiert wird es ja letztlich noch auch durch die jetzt kodifizierte, wir wussten es ja schon vom BGH sozusagen, aber für die kodifizierte Pflicht, Hinweispflicht, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, die ja auch nochmal letztlich den Geschäftsführer oder Geschäftsleiter, je nachdem was es ist, sozusagen anhalten, hier Achtung, schau mal in deine Zahlen, in deinen Jahresabschluss, das funktioniert so nicht mehr. Es gibt jetzt ja auch neue Regelungen, die müssen ja auch darauf hinweisen. Ist ja nicht nur, wie wir es schon mal in der Vergangenheit hatten, der zarte Hinweis, du übrigens läuft jetzt nicht so gut, dann sagt er ja, alles klar, ist auch nicht so schlimm, sondern er muss jetzt auch hinweisen, sagen, hier, bitte, da gibt es jetzt auch andere Möglichkeiten, außergerichtlich und so weiter. Also ich denke, ich sehe das auch so, das verschiebt sich so ein Stückchen erstmal sozusagen, der erste Kampf, in Anführungszeichen, findet erstmal statt innerhalb der Gesellschaft, zwischen den Gesellschaftern, vielleicht Aufsichtsorgane und Geschäftsleitung. Da, glaube ich, ist der erste Brennpunkt, den wir vielleicht sogar als erstes sehen werden. Wenn es dazu kommt, dass Verfahren eingeleitet werden oder dass überhaupt es in die Richtung gehen wird, wird es als erstes dort erstmal sozusagen die Auseinandersetzung geben zu dem Thema. Das sehe ich auch so. Lars, wir sind so ein bisschen schon in der ersten Hälfte angekommen, denn wir machen diesmal es etwas besonders. Weil wir so viel zu besprechen haben, würden wir es gerne in zwei Teile aufteilen. Wir sind am ersten Teil sozusagen mit dem Allgemeinen so ein bisschen durch. Wir haben so mal ein bisschen geschaut, was uns das Gesetz zu bieten hat. Wir freuen uns schon sehr, das mit dir fortzusetzen. in einer zweiten Folge, die wir auch relativ schnell, nicht in unserem üblichen Rhythmus mit einem Monat, sondern innerhalb der nächsten 14 Tage dann veröffentlichen werden.
Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir sagen, Lars, vielen Dank für das doch schon äußerst interessante Gespräch. Wie immer freuen wir uns über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast@restruct.law erreichen.
Wir sagen danke fürs Zuhören. Bleiben Sie alle gesund. Wir freuen uns auf das nächste Mal, auf die Fortsetzung und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren.
Tschüss und bis bald.
Tschüss.
Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.